Unser Text heute, danke Daniel, dass du ihn vorgelesen hast. Das Interessante ist, es ist eigentlich keiner, der jetzt so oft Luther zitiert, aber was mir aufgefallen ist, was Luther dazu geschrieben hat, als er das übersetzt hat in die deutsche Sprache, also diese Geschichte, er schreibt daneben so wie, was soll das? Hatte der Schreiber nichts anderes zu tun? Ich dachte, was meint er jetzt damit? Was für ein Problem hat er mit diesem Text jetzt? Ich meine, typisch Luther, ne? Ein bisschen. Und ich habe überlegt, was hat er für ein Problem damit? Und das Problem ist eben, Abraham geht bei dieser Geschichte ganz schlecht raus. Und ich glaube, das war sein Problem. Ne? Abraham, der große Glaubensvater, der sieht hier ganz schön alt aus bei dieser Geschichte. Alles beginnt mit so einem Satz voller großer Sorge. Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Das ist, ich meine, in der heutigen Zeit vielleicht nicht so tragisch, ne, dieser Satz, aber damals schon. Damals war es eine Katastrophe für eine Frau in der damaligen Zeit, nicht nur, aber auch vor allem in der damaligen Zeit war es eine Katastrophe. Eine Frau konnte damals nur Mitglied einer Familie werden, wenn sie Kinder gebar. Eine andere Familienmitgliedschaft für eine Frau gab es nicht. Das war ein ziemlich schweres Los, wenn man kinderlos war. Und das ist heute auch teilweise, vor allem in den islamisch geprägten Ländern, auch so. Eine Frau, die keine Kinder gebärt, ist nicht viel wert. Das heißt, der Mann entweder verlässt der Mann sie und kann das legal auch einfach sie deswegen verlassen, oder er holt sich dann noch eine Frau oder zwei dazu. Eine unfruchtbare Frau galt als Schande, bis heute noch teilweise, als Frau zweiter Klasse. Sarah bekommt kein Kind, sucht nach einem Ausweg und hat eine Idee. Abraham soll durch ihre Magd, oder besser gesagt, oder vielleicht hinzugefügten Magd, Sklavin Hagar, Abraham soll sie zu Frau nehmen und mit ihr ein Kind zeugen, das dann als ihr Kind gelten soll. Das war damals rechtlich möglich gewesen. Das war damals auch sozial völlig abgesichert, normal. Das ging damals sogar so weit in ihrer Kultur, dass eine bei der eigentlichen Geburt die Magd auf dem Schoß der Herrin saß, als nochmal eine Bestätigung, dieses Kind, das jetzt geboren wird, das gehört nicht dieser Magd oder Sklavin, sondern das gehört der Herrin. Man könnte sagen, Leihmutterschaft im alten Orient. Eine kleine Geschichte aus der heutigen Zeit, die ist etwas lustig. Also eine sechsjährige Mathilde, die kommt von der Schule nach Hause. Sie hatte ihre erste Lektion gehabt über die Herkunft von Babys. Und ihre Mutter fragt jetzt, interessiert, also, was hast du jetzt gelernt? Wie war diese Lektion? Mathilde antwortet, okay, also der Paul sagte, dass ihn sein Vater im Waisenhaus abgeholt hat. Die Eltern vom Armin haben ihn im Ausland erworben, erzählte sie. Christine wurde in einem Labor gemacht und für John haben die Eltern den Bauch einer Dame gemietet. Und ihre Mutter antwortet so, ja, und was hast du denn gesagt? Und sie ganz verlegen, ja, nichts. Ich traute mich nicht zu sagen, dass meine Vater und meine Mutter so arm sind, dass sie mich selbst machen mussten. Also auch heute noch einiges, bis heute noch suchen Paare nach Lösungen, wenn sie kinderlos sind oder eben keine Kinder bekommen können. Sie suchen nach legalen Wegen, die gibt es ja auch in Deutschland. Und solche, die in Deutschland verboten sind, dann fährt man ins Ausland, ist auch bekannt, und versucht da eben, wenn es im Ausland dann legal ist, an ein Kind zu kommen. Also Sarah jedenfalls, sie sucht nach einer rechtlichen, abgesicherten und sozialen anerkannten Weg, um ein Kind zu bekommen. Und macht Abraham diesen Vorschlag eben, und dann heißt es hier im Vers 2 wörtlich, und Abraham gehorchte der Stimme Sarahs. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarahs. Das klingt bei mir so, ich muss ein bisschen schmunzeln. Ne? Das klingt so ein bisschen nach Pantoffelheld. Aber ist es da wirklich? Also ich glaube, der Knackpunkt bei dieser Geschichte ist, Abraham gehorchte Sarah, anstatt auf Gott zu horchen. Weil das Wort gehorchen ist nämlich biblisch gesehen ein Wort, das eigentlich das nur Gott zukommt. Also gehorchen heißt horchen. Horchen auf das, was Gott sagt, und dann das tun. Ist es nicht so, gerade wenn wir in Not sind oder gerade wenn wir echt nicht wissen, wie es weitergehen soll und wir uns, ja, wir etwas tun können oder denken zu tun zu können und wir dann loslegen, ist es nicht so, dass gerade dann das Horchen auf Gott, das Pause machen, das einfach sich hinsetzen und überlegen, was will denn Gott in dieser Situation? Es ist nicht so schwer, ich weiß nicht, ob es euch auch so schwer fällt wie mir. In einer Situation, wo man in Not ist und wo man denkt, man muss etwas tun, sich hinzusetzen und einfach runterkommen und zu fragen, Herr, was willst du denn eigentlich, was ich mache jetzt in diesem Moment? Nicht alles, was erlaubt ist, also was man rechtlich darf, ist ja auch nicht immer alles sinnvoll oder gut für uns. Abraham und Sarah jedenfalls, sie hören nicht auf Gott, sondern tun das, was eben rechtlich möglich war zu der Zeit und sozial akzeptiert. Aber stopp mal, war da nicht noch etwas? Also im Kapitel vorher hat ja Abraham eine Zusage Gottes in der Tasche gehabt. Und zwar eine ziemlich klare Zusage. Da steht nämlich, guck dir mal den Himmel an, sagt Gott zu Abraham. Wie viele Sterne siehst du da? Kannst du sie zählen? Und dann sagt Gott zu Abraham, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und dafür stehe ich ein, ich mache das. Und was passiert? Nichts. 10 Jahre vergehen. 10 Jahre, seit eben Abraham und Sarah aus ihrer Heimat aufgebrochen waren, passiert nichts. Jahre zwischen Hoffen, zwischen Bangen und in der ganzen Zeit vergeblich auf ein Kind gewartet. Abraham war zwischendurch, also Abraham war inzwischen schon 86 Jahre alt. Und Sarah nur ein paar Jahre jünger. Und Sarah will nicht mehr warten. Sarah will jetzt oder nie. Und das finde ich klasse an der Bibel. Luther schreibt oder beschwert sich so ein bisschen, ja, dass Abraham hier so schlechter bei der Geschichte dasteht. Ja, einerseits schon, ja, das ist enttäuscht ein bisschen, ne, vom großen Glaubensvater Abraham. Aber andererseits finde ich es klasse, dass gerade solche Geschichten auch in der Bibel vorkommen. Wo wir sehen, dieser Abraham, dieser große Glaubensvater, war auch nicht ganz anders als ich und du. War auch nur ein Mensch. Und genau das will ja Gott uns, glaube ich, durch diese Geschichte zeigen. Abraham war ein Mensch wie du und ich, der auf ziemlich seltsame Gedanken kommt mit seiner Frau. Wir sehen hier, was Halbglaube ist. Ich weiß nicht, ob das Halbglaube so das richtige Wort dafür ist, aber ich habe kein anderes gefunden. Es ist ja nicht so, dass sie Gott einfach abgelegt haben und gesagt haben, wir wollen mit diesem Gott nichts zu tun haben. Nein, nein. Aber sie wollten einfach nicht mehr warten auf das, was Gott ihnen versprochen hat. Oder sie glaubten nicht mehr recht, dass Gott das, was er versprochen hat, ihnen auch geben wird. Und was tun sie? Nach dem Motto, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Es passiert so schnell, ihr Lieben, dass wir im Halbglauben und uns von diesem Gefühl leiten lassen, jetzt müssen wir doch etwas tun. Wir können nicht warten. Wir reden ja sehr gerne als Christen von Türen, die Gott schließt, Türen, die Gott öffnet. Aber im Grunde ist es ja oft so, dass wir dann einfach, wenn die Türen nicht aufgehen, die Türen einrennen. Und dann uns wundern, dass das mit unserem Glauben, dass wir Schiffbruch erleiden. Dass wir etwas erzwingen, das Gott überhaupt nicht wollte. Vielleicht ein Beispiel dazu, wir haben ja in Brasilien viele Jahre, standen wir in der Gemeindegründungsarbeit und wir wollten von vornherein eine Gemeinde sein, die ganz eng sich an das Wort Gottes hält. Und das war wenigstens in Brasilien und ich glaube in Deutschland genauso nicht so sehr populär. Es kamen nur ganz wenige Menschen zum Glauben. Wir konnten den Menschen nicht versprechen, dass wenn sie zum Glauben kommen, dass ihre Probleme alle verschwinden werden, dass sie dann finanziell besser dastehen werden. Wir konnten ihnen nicht versprechen, wenn sie zum Glauben kommen, dann werden sie gesund werden. Wir konnten ihnen nicht versprechen, dass wenn sie zum Glauben kommen, dann werden sie eine Arbeit finden. Das taten aber ganz viele andere Gemeinden. Das taten sie von der Kanzel, das sprachen sie von der Kanzel, aber auch aus im Radio, christliche Radiosender sagten von vornherein, wenn du zum Glauben kommst, bei uns in die Gemeinde kommst, dann bekommst du das und das und das. Tja, und die Gemeinden waren voll und wir waren ein bisschen, haben wir geguckt, neidisch auf diese Gemeinden. Sie waren voll von Menschen. Und diese Situation, ne, man denkt, Mensch, was machen wir denn falsch? Warum haben wir so wenige Menschen in der Gemeinde? Und aus dieser Situation fängt man an zu agieren. Und das haben wir auch gemacht. Es war nichts Falsches, was wir gemacht haben. Es war richtig. Dass, ich denke mal bei Abraham und Sarah, sie haben auch nichts Illegales gemacht. Sie haben so gehandelt, wie es damals zu der Zeit eben legal war. Sozial abgesichert. Was wir gemacht haben, wir haben ein Team eingeladen zu uns. Ein Jugendteam von Jugend mit einer Mission, das sind so wirklich, wirklich Jugendliche, die für Jesus brennen. Und wir wollten von Haus zu Haus gehen und dann evangelisieren, den Menschen von Jesus erzählen. Und in Brasilien ist es ein bisschen einfacher als hier. Ich habe ein Praktikum, Bibelschulpraktikum in der Eifel Haus zu Haus Evangelisation gemacht. Das ist dann von 5000 Haushalten, die wir da besucht haben. Nur wenige von denen haben überhaupt die Tür aufgemacht. In Brasilien ist es anders, genau umgekehrt. Von vielen Haushalten, die wir besucht haben, es waren so zwischen 200 und 300 Haushalten, haben vielleicht ein oder zwei, die uns nicht reingelassen haben. Du kommst rein, du wirst eingeladen, du darfst dich hinsetzen, du bekommst einen Tee serviert, einen Mate oder Chimarron, das mit ihnen und das alles erzählen, was dir auf dem Herzen liegt. Und die Menschen hören dir zu und tun so, als ob sie auch wirklich interessiert sind. Vielleicht sind sie es ja auch, ich will das nicht in Frage stellen. Und wenn du ihn anbietest, hör mal, möchtest du diesen Jesus haben? Möchtest du diesen Jesus in dein Herz aufnehmen? Sagen sie, ja. Möchtest du, dass ich mit dir darüber jetzt bete mit dir? Ja. Und dann, Halleluja. Wir hatten dann von 300 besuchten Häusern, ne, fast alle haben sich bekehrt. Und wisst ihr, klar, es ist schön für Missionare, die im Ausland sind, dass sie jetzt so einen schönen Bericht nach Deutschland schicken können, ne? In die Heimatgemeinde und sagen, guck mal, wir haben so viele Menschen haben sich bekehrt. Oder in die Missionsgesellschaft, ne? Das haben wir jetzt erreicht. Wisst ihr, wie viele von diesen Menschen, die sich da bekehrt haben, dann wirklich, so viel ich heute weiß, wirklich dann im Glauben auch geblieben sind? So viel ich weiß, 2. Wir merkten danach, das war überhaupt nicht Gottes Wille. Es war alles richtig, es war ja nicht falsch, zu evangelisieren ist nicht falsch. Kann sein, dass Gott da auch, dass Menschen da auch angesprochen worden sind. Ich bin davon überzeugt, dass diese Saat, die wir gepflanzt haben, auch Frucht bringen wird. Aber im Endeffekt haben wir festgestellt, das, was wir getan haben, haben wir nicht getan, weil wir von Gott diesen Auftrag bekommen haben, sondern das haben wir getan, weil wir wollten uns jetzt vermehren. Wir wollten jetzt mehr in die Gemeinde, mehr Leute in der Gemeinde haben. Und es war falsch. Und dadurch war es Sünde, was wir gemacht haben. Das ist so ähnlich wie bei Abraham und Sarah. Wir konnten nicht abwarten. Gott hat uns den Auftrag gegeben, im Kleinen treu zu sein. Und das haben wir dann auch, als wir das gemerkt haben, haben wir das auch gemacht. Die wenigen Menschen, die uns Gott anvertraut hat, in die Menschen haben wir Zeit investiert. Und diese Menschen sind heute noch im Glauben. Vielleicht nicht alle in dieser Gemeinde, die wir gegründet haben, aber in anderen Gemeinden, wo sie aktiv sind. Wir haben sie letztes Jahr besucht und waren wirklich erstaunt und Gott dankbar für das, was er getan hat an diesen Menschen. Jesus sagt ja ganz klar, ich baue meine Gemeinde, ich durch meinen Geist bekehre Menschen, ich durch meinen Geist sorge dafür, dass Frucht wächst. Abraham und Sarah tun so, als müssten sie Gott ersetzen, handeln selbst und geraten in ein Chaos. Und das ist immer so, wenn Menschen meinen, sie müssten Gott irgendwie ersetzen oder Menschen meinen, dass wir den Auftrag Gottes jetzt ein bisschen nachhelfen müssen, dann gerät das Ganze in Chaos oder endet im Chaos. Hagar, also die Magd der Sarah, wird Abrahams Frau in dieser Geschichte. Wer war eigentlich Hagar? Vermutlich war sie ein Geschenk des Pharaos an Abraham gewesen, als dieser in Ägypten sich aufhielt. Und damals schon hatte sich Abraham ja mit einer Lüge seine Frau als Schwester ausgegeben und hat sich ganz schön viele Probleme beim Pharao da eingehandelt. Hagar war eine Sklavin gewesen, entweder war sie schon als solche geboren wurde oder durch Armut oder eben durch Familienangehörige, die sie verkauft haben als Sklavin. Also Hagar also war die Magd der Sarah oder Sklavin der Sarah, wird Abrahams Frau, wird dann schwanger und ein Kind ist unterwegs und dies löst wieder ganz neuen Stress aus. Dann ist ja klar, Hagar ist jetzt stolz, sie ist, ne, bei ihr wächst jetzt das Kind Abrahams heran. Sie ist dadurch aufgewertet und automatisch durch diese Aufwertung wird Sarah abgewertet. Und wie wir hier in diesem Text lesen, Sarah geht zu Abraham und beschwert sich darüber. Verse 5 und 6. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Und Abraham antwortet, sie ist dein Eigentum, ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit passiert das, was passieren musste. Sarah behandelt Hagar so schlecht, dass eben Hagar flieht, davonläuft. So sieht nämlich die Realität aus bei einer selbst herbeigeführten Erfüllung der göttlichen Verheißung. Dieses Kapitel ist eigentlich sehr wichtig, geschichtlich auch wichtig, weil Ismael, also der Sohn der Hagar, der dann geboren wird, ist nach muslimischer Überlieferung der Vater der Muslime, ist also aus der Linie oder gehört zur Linie der Araber. Und Isaac, der später geboren wird von Sarah, gehört zum gottesverheißenen Volk. Und bis heute, wie ihr alle wisst, gibt es ganz starke Spannungen. Liegt es daran, durch diesen kleinen Fehler, den Abraham und Sarah damals begangen haben, indem sie sich gegen Gott versündigt haben? Also, das eine ist sicher, Gott wacht ja auch über die Geschichte, unsere Geschichte. Und das andere ist auch sicher, dass Hagar hier ganz schön in dieser Geschichte ganz schön ausgenutzt wurde. Sie wurde erst befördert, um eigene Ziele zu erreichen und danach sozusagen wie ein Wegwerfding beiseite geschoben. Und das ist auch ziemlich aktuell, oder? Wie oft erleben wir als Menschen, dass wir benutzt werden? Zuerst wird man vielleicht gefördert irgendwo, sei es jetzt im Betrieb. Man fühlt sich gemocht, man fühlt sich angenommen, man fühlt sich wohl oder sogar begehrt oder sogar geliebt und dann auf einmal wird man einfach abgeschossen. Das kann einem beruflich passieren, aber das passiert viel mehr heute noch privat. Wir haben ja viel mit dem Jugendamt zu tun, weil wir Bereitschaftspflege machen, das heißt, wir nehmen Kinder auf, die in Not sind, für eine kurze Zeit und dadurch bekommen wir natürlich immer wieder mit, was für ein Elend heute auch in Deutschland herrscht, ne? In den Familien, in Ehen, wo Kinder, die nicht mehr gebraucht werden, weggeworfen werden, wo Männer und Frauen, Väter und Mütter auch benutzt werden und dann einfach abgeschoben werden, verlassen werden. Wegwerfgesellschaft. Das war damals so und genauso heute. Hat sich noch nichts verändert. Also Hagar in unserer Geschichte hier, jedenfalls, sie ist fertig und sie flieht. Sie ist in ständiger Gefahr, weil sie als Sklave, bei ihr die Todesstrafe stand auf Sklavenflucht. Ihr Ziel ist Ägypten, zurück zu ihrer Heimat, ehemaligen, oder irgendwo unterwegs zu sterben. Also sie hat eigentlich die Lust am Leben verloren, wie das scheint. In der heißen Wüste Negev sucht sie nach Wasser und findet eine Quelle. Dort bleibt sie. Sie hat genug ertragen, ihr reicht es jetzt. Und man stellt einfach in diesem Text fest, Hagar ist an einer tiefen Lebenskrise jetzt hier an dieser Quelle. Und das, dann kommt so ein genialer Satz. So ein genialer Satz kann nur von Gott kommen. Da kam der Engel des Herrn und fand Hagar. Später, Jesus sagt später, ebenso will euer Vater im Himmel, Matthäus 18, 14, ebenso will euer Vater im Himmel nicht, dass auch nur einer, und sei es der Geringste, verloren geht. Derselbe Gott, damals wie heute. Hagar ist innerlich ausgebrannt, äußerlich am Verdursten. Sie findet Wasser zum Überleben, aber was noch wichtiger ist, sie findet das lebendige Wasser. Sie findet Gott an dieser Quelle. Und dazu will ich nochmal diese Verse lesen, 7 und 8. Der Engel des Herrn fand sie an einer Quelle, in der Wüste, auf dem Weg nach Schur. Er sprach, Hagar, Sklavin, Magd Saras, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie antwortete, vor Sara, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre wieder zu deiner Herrin zurück und beuge dich unter ihre Gewalt. Dieses Erlebnis beeindruckt mich. In der Krise, auf der Flucht, am tiefsten Punkt im Leben Saras oder im Leben von vielen Menschen heute auch, sucht und findet der Engel des Herrn einen Menschen, der vor dem Abgrund steht. Gott selbst sucht und findet diese ägyptische Sklavin, eine, die nicht zum Volk Gottes gehört, eine, die auch nicht nach ihm gefragt hat bis jetzt und die eine, die wahrscheinlich auch einen anderen Gott angebetet hat bis dahin. Das heißt, der lebendige Gott geht diesen Menschen nach, die, gerade die, die im Dreck landen. Das sehe ich vor allem, gerade weil in der Katastrophenhilfe wir sehr viele Menschen immer wieder kennenlernen, die im Dreck gelandet sind, die mit dem Rücken zur Wand stehen, die nicht mehr weiter wissen und dann Gott kennenlernen und dann verändert werden. Und das ist das Schöne, was man immer wieder erlebt, auch gerade in der Mission. Gott hält Ausschau nach denen, die sich selbst nur noch als Abschaum empfinden vielleicht oder die sich emotionell ausgebeutet vorkommen, die nicht mehr weiter wissen. Und Gott selbst in großer Sorge um Hagars Leben begegnet ihr als ein Seelsorger. Er spricht sie mit Namen an. Hagar, Magd, Saras, woher kommst du und wohin gehst du? Das ist eine Frage, eine entscheidende Lebensfrage, um die man nicht herumkommt, die immer wieder in Verbindung mit Gott steht. Und ohne Zögern antwortet Hagar hier, ich bin meiner Herrin davongelaufen. Aber auf die Frage der Zukunft, wo gehst du hin? Da antwortet Hagar nicht. Sie hat keine Orientierung, sie hat keine Hoffnung in diesem Moment. Ich denke, jeder von uns, die wir hier heute sitzen, jeder von uns bringt eine eigene Geschichte hier mit, eigene Lebensgeschichte. Und Gott, Jesus, fragt dich heute, gerade heute Morgen, und spricht dich mit deinem Namen an. Wohin, woher kommst du? Wie geht es dir? Was hast du mitgebracht? Bist du frustriert? Bist du enttäuscht, verletzt, einsam, bitter, voller Schuld, voller Vergeben, Versagen? Gott interessiert sich für dich und er fragt dich auch nach deiner Zukunft. Wohin gehst du? Wo willst du hin? Willst du mit mir oder ohne mich gehen, weitergehen? Der Engel Gottes, der nimmt sich Hagars Vergangenheit an, aber auch ihrer Zukunft. Er sagt ihr, geh zu ihr zurück, bleibe ihre Magd. Als ich das las, dachte ich, oh, dahin zurück, wo sie verletzt worden ist, da wo es schwer war für sie, davon, wo sie weggelaufen ist, da soll sie jetzt wieder zurückgehen. Aber diese Begegnung mit Gott hat Hagars Leben total verändert. Hagar ruft hier aus, du bist El Roy, du bist der mich gesehen hat. Du bist der, der auf mich schaut. Das gibt ihr Kraft, dass sie wieder zurückgehen kann, dahin, wo es schwerfällt. Und das passiert sehr oft auch in unserem Leben. Die Probleme verschwinden nicht. Und trotzdem möchte Gott, dass wir weitermachen, mit ihm weitermachen. Dann wird es leichter. Am Brunnen des Lebendigen ist mir der begegnet, der nach mir schaut, sagt Hagar. Er hat auf meine Not gehört, er sieht mich. Die Frage ist, wohin gehst du? Was ist dein Ziel? Ich wünsche mir sehr, dass Gott dich heute Morgen berührt, anrührt, dass er dich tröstet, dass er dich stärkt, ermutigt. Der Brunnen des Lebendigen ist heute hier. Jesus ist der Gott, der dich heute sieht, so wie du bist. Und er möchte dir heute begegnen, wer du auch immer bist und welche Geschichte du auch hast. Und das wünsche ich dir heute, dass du dich von ihm beschenken lässt, gerade heute. So wie Hagar, völlig verändert wird. Amen.